ARD. Der starke Bedarf nach Psychotherapien, Beratung, Coaching zeigt, dass es sehr viel innere Not gibt und Orientierungslosigkeit, aber auch einen wahnsinnigen Stress, alles richtig machen zu müssen, sogar mit sich selbst.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.
Sehr herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bleib Mensch. Wir haben uns hier gerade schon unterhalten. Es ist Sommer, es ist heiß. Ich habe nachts Sternschnuppen gezählt, Petra. Wir treffen uns mal wieder und ich habe mich auch im Vorfeld, es ist gerade total viel, Petra. Mir steht das Wasser hier irgendwie und trotzdem komme ich immer hierher und denke dann, okay, cool. Dafür nimmt man sich jetzt mal Zeit. Das geht Ihnen sicherlich auch so, wenn Sie uns zuhören. Übrigens, die Folge können Sie natürlich auch in der ARD Audiothek jederzeit hören und uns da auch sehr gerne abonnieren, weil Sie dann gar keine Folge mehr verpassen in Zukunft. Petra, heute, was machen wir? Wir begeben uns heute gewissermaßen so ein bisschen auf die Couch und das liegt gefühlt auch so im Trend, nennen wir die Folge mal die therapierte Nation. Das war so ein Titel, der mir eingefallen ist. Und zwar, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Menschen sich Hilfe suchen, ob das jetzt wirklich eine Psychotherapie ist oder ein Coach, der einem hilft bei Ernährung oder was auch immer. Also es ist immer, beobachtest du das auch?
Ich beobachte das auch und man könnte ja erstmal sagen, abgesehen von diesem etwas großmännischen Titel, die therapierte Nation, dass es offensichtlich so ist, dass viele Menschen den Eindruck haben, ich brauche Beratung, ich bin hilflos, mir fehlt was, ich brauche den Blick von außen und das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Beschreibt aber möglicherweise auch gleichzeitig die Situation, in der viele Menschen sich befinden, dass eben nicht nur die ganze Welt sich auf brutale Weise verändert, sondern dass der Eindruck entstehen kann, dass das Innenleben möglicherweise ähnlich chaotisch und orientierungslos ist.
Ich glaube auch, die Zahlen würden auch dafür sprechen, es gibt rund 50.000 Psychotherapeuten und Therapeutinnen in Deutschland, Tendenz steigen, trotzdem gleichzeitig immer längere Wartelisten, 5 Monate im Schnitt wartet man. Und da haben wir noch die Ehetherapeuten gar nicht drin, die Lebensberatung, die Coaches, Ernährungsberatung. Du hast im Vorfeld in unserem WhatsApp-Chat geschrieben, begleitetes Leben.
Genau, also man kann das für ganz viele Lebensbereiche zeigen und der psychotherapeutische oder auch psychiatrische Bereich ist sicher ein ganz besonderer, über den man auch sehr differenziert reden muss, weil es in der Tat so ist, dass es ganz viele Menschen gibt, die unter einer akuten Depression leiden oder sogar suizidgefährdet sind und gerade keine therapeutische Begleitung finden. Mhm. Das mal gesetzt und das auch als Problemanzeige beschrieben, gibt es gleichzeitig einen riesengroßen Beratungsmarkt, Coachingmarkt von der Erziehungsberatung über die Beziehungsberatung, über die Trauerberatung. Oft wird es dann auch mit Arbeit verbunden, Arbeit am Selbst, am inneren Kind, an der eigenen Verfasstheit. Das wird dann in den sozialen Netzwerken teilweise auch mit so einer bestimmten Art von positivem Einüben in so eine Lebenshaltung verbunden. Da wird dann manifestiert und dann sieht man sich als jemand ganz anderes als im eigenen Leben. Das hat sehr, sehr viele Facetten, finde ich. Und man muss deswegen sehr genau aufpassen, worauf man guckt.
Ja, das wollen wir heute ein bisschen. Es ist wirklich ein großes Spektrum und du hast gerade schon gesagt, auch wenn man Suizidgedanken hat, also das ist dann so pathologische Seite, dann gibt es auf der anderen Seite die so Wunderheiler. Und also das ist ein ganz großes Feld. Mal gucken, welche Schwerpunkte wir heute uns rausnehmen und so ein bisschen bearbeiten. Ich merke einfach, wenn ich so mich umhöre, ob ich im Café sitze oder auf dem Alltag über die Straße gehe, dass schon gerade so ein Trend da ist zur inneren Reise, würde ich es vielleicht mal nennen. Alles will irgendwie so gerade erfüllt werden. So Begriffe wie Mental Load werden ständig genannt, toxische Beziehungen, traumatische Erfahrungen, das innere Kind. Hast du das gerade auch schon
kurz? Ja, das war ein Zitat.
Genau, das innere Kind hört man immer häufiger. Ich muss mich um mein inneres Kind kümmern und hinschauen. Ich bin getriggert von etwas. Also all diese psychologischen Begriffe gehören irgendwie zum Alltagsvokabular meiner Generation oder würdest du sagen, es ist auch ein bisschen breiter schon?
Ich glaube, dass es längst breiter ist und das sieht man auch, wenn man mit Seelsorgerinnen und Seelsorgern spricht. Das ist ja der Bereich, in dem sich das nochmal in anderer Weise darstellt, wo Menschen eben über sich selber reden müssen, reden wollen. Was ich daran bemerkenswert finde, dass es so zwei Tendenzen gibt. Auf der einen Seite die Suche nach dem Ich, wo immer das auch steckt, nach dem Authentischen, nach dem Wahren, nach dem eigenen Lebenssinn, der ja mittlerweile immer selber gesucht werden muss, weil er von nirgendwo anders mehr bestimmt ist. Und auf der anderen Seite diese große Sehnsucht nach den anderen, nach einer besseren Beziehung, nach einer tieferen Freundschaft, nach großartigerem Sex, nach einer tolleren Elternbeziehung. Und dann gibt es den dritten Bereich, der hat eher etwas damit zu tun, wie man mit den Brüchen im Leben umgeht, mit der Scheidung, mit dem Tod von Nächsten und Liebsten. Und auch da merkt man, dass sich jedenfalls der gesellschaftliche Umgang mit diesen Brüchen anders entwickelt, als das noch vor 30, 40 Jahren war.
Glaube ich auch. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich einfach merke, ich habe auch gar nicht mehr so Lust auf dieses übliche Smalltalk. Ob ich jetzt zum Kindergarten gehe mit anderen Eltern, ob ich bei einer Familienfeier bin. Es gibt so diese Unterhaltung, die auf so einem Oberfläche plätschern. Und ich merke, dass ich da, das ist gerade nicht meine Lebensphase. So, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, dann sage ich, boah, gerade ist echt ganz schön viel. So, und dann fängt das an mit diesen Gefühlen und so. Und dann kommt ja aber lustigerweise auch immer was zurück. Und dann hat man, finde ich, schon eine tiefere Auseinandersetzung als über das, was weiß ich, Wetter zu reden oder keine Ahnung, so die normalen Themen, die das so bestimmen. Also ich merke, ich habe da irgendwie Lust auch gerade in meiner Lebensphase auf ein bisschen mehr Tiefe. Und wenn man das macht, ist auch häufig so, dass dann überrascht, die gucken die einen an, denken, oh, das ist ja offen, das ist ja ehrlich. Na gut, dann erzähle ich auch mal. Und dann landet man automatisch schon eher so in diesen anderen Gefilden. Das ist bei mir gerade irgendwie so.
Das ist toll, dass du das beschreibst. Also auch, dass Männer ganz offensichtlich über ihre Lebenssituation anders reden, als das möglicherweise noch vor 40 Jahren sein durfte, ist ja ein tolles Signal. Gleichzeitig beobachte ich auch, dass es so etwas wie das Ende der Diskretion gibt. Also man wird dann manchmal auch überfahren mit den Emotionsgewühlen von Menschen, die man gar nicht kennt. Das kriegt etwas sehr Unmittelbares und manchmal auch etwas Nötigendes. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug auf meinen Beruf als Pastorin, sondern ich sehe, wie andere das auch beschreiben, dass diese Trennung zwischen dem, was man privat mit sich und anderen ausmacht und dem, was auf dem Spielplatz oder in der Teeküche von einem gefordert ist, möglicherweise nicht mehr so richtig hält oder auch poröser wird. Das setzt Leute wiederum unter Druck. Und das andere ist der Sound, also die Sprache. Es gibt so eine therapiegesättigte Sprache, die hat aber mit echter Therapie gar nicht viel zu tun. Also alle fühlen sich getriggert oder traumatisiert. Und das sind Begriffe, die so inflationär werden, dass ich schon wieder skeptisch bin, ob diese Art, permanent über sich selbst zu reden, in so einer Weise eigentlich dann noch den Menschen gerecht wird, die wirklich schwerst traumatisiert sind, die wirklich getriggert werden von allem Möglichen. Und mein Verdacht ist, dass die sich eher zurückziehen und eher unsichtbarer werden.
Top, finde ich gut, den Gedanken. Deshalb machen wir das heute mal wieder hier, ne? Weil ich, da weist du auf einen sehr guten Punkt, finde ich, hin. Zum einen fällt mir dazu spontan ein, was ich gerade erzählt habe neulich auf der Familienfeier. Da war ich auf die Art übergriffig und mein Gegenüber hat mir sehr klar signalisiert, Moment, stopp, muss jetzt so nicht sein. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, also dass wir heute auch darüber reden werden, wie sinnvoll, wie viel Reflexion ist auch sinnvoll und wie viel bietet sich an oder wo sollte man vielleicht auch einfach mal, nicht einfach, sondern sagen, okay, damit muss man einfach jetzt mal umgehen und das annehmen. Und ich finde auch, es ist ja auch so eine kleine Luxusdebatte. Ich meine jetzt nicht Suizidgedanken etc., aber dieses sich überhaupt darüber, also da müssen ja die Grundbedürfnisse gedeckt sein, wenn man anfängt, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Ich war neulich im Urlaub, Slowenien, habe mich da mit Osteuropäern unterhalten. Dann war noch ein anderer Vater dabei, der wurde gefragt, was macht er? Der sagt, er wäre Therapeut. Und da sagten die so, ja, es gibt doch Alkohol. So, ne? Also so ganz grob, ganz platt.
Und brutale dann, Alternative, aber...
So, und da habe ich auch gedacht, okay, es sind einfach verschiedene Lebenswelten. Du hast gerade gesagt, Trauma. Es ist inflationär. Also sag mal.
Naja, es gibt so eine psychologisierende Sprache, die sich über alles legt. Es ist mittlerweile auch jeder Zustand von Erschöpfung, jedenfalls so im Smalltalk, zum Fast-Burnout erklärt. Und das führt dazu, dass medizinische Diagnosen und so bestimmte Grundbefindlichkeiten eben auch schnell miteinander verwechselt werden. Und das geht auf Kosten derjenigen, die wirklich unter einem erheblichen Leiden versuchen, durchs Leben zu gehen und die dringend psychotherapeutische, psychiatrische, medizinische Hilfe brauchen, weil das so alles nivelliert wird, also jede Form des Leidens. Auf der anderen Seite ist es so, dass auch bestimmte Formen des öffentlichen Nachdenkens über sich selbst, ich sag's mal so, und auch übrigens die Beratungsliteratur Popkultur dazu verführt, dass man sich eben sehr intensiv mit sich selbst beschäftigt, als so eine Art Fluchtpunkt gegenüber dem Unbill in dieser Welt, wenn man so will, auch diesen ganzen Erschütterungen. Also es gibt auch so eine Ausweichbewegung. Das ist nicht nur das Wohnzimmer mit der Couch, denn die Couch steht ja eigentlich für eine bestimmte Art von Therapie, also für die Psychoanalyse. Das ist das Bild eigentlich. Und in der Tat bedeutet das manchmal auch, und das ist jedenfalls eine Gefährdung, die ich anmelden will, dass man sich angesichts dessen, was man in dieser Welt schon nicht versteht, vor allem auf sich selbst konzentriert, weil man denkt, da verstehe ich vielleicht ein bisschen mehr. Und es gibt eine wahnsinnige Glückserwartung, die damit verbunden ist.
Also auch da wieder Druck. So.
Auch in gewisser Weise, und es wird ja auch ganz stark mit dem Arbeitsbegriff verbunden, Beziehungsarbeit, Partnerarbeit, Elternarbeit. Und dagegen ist auch nichts einzuwenden, aber ich glaube, dass es eine Gratwanderung ist.
Ja, ich würde vorschlagen, also Flucht, interessanter Gedanke, bin ich noch nicht drauf gekommen. Auf der anderen Seite finde ich auch Neugier. Also ich habe nochmal für mich so überlegt und denke mit 43 Jahren jetzt, okay, was ist das, was wir hier haben? Das, was man Leben nennt. Ich denke mir, okay, wir haben 80 Jahre im Schnitt, wenn es gut läuft, auf diesem Planeten, der um diese Sonne kreist, in diesem seltsamen Universum. Und man kann viel machen, man kann reisen, man kann lieben, man kann Kinder kriegen. Aber ich dachte auch noch mal einen Gedanken, vielleicht das Spannendste und das gleichzeitig das Anstrengendste ist aber doch vielleicht auch noch so die Reise zu sich selbst. So sich selbst ergründen, sich selbst kennenlernen. Und ich frage mich so, okay, diese Reise antreten oder nicht antreten. So.
Doch unbedingt antreten. Mhm. Das ist auch gar nicht das, was ich sagen will. Nichts wäre ja schlimmer, als wenn man sich gar nicht mit sich selbst beschäftigt. Und in der Tat ist es ja auch eine Entdeckung, wie fremd man sich manchmal wird. Und auch die eigenen Verletzungen nochmal zu bedenken. Die eigenen Brüche, die Trennungserfahrungen, aber auch die Momente, wo man besonders glücklich war oder außer sich, damit man das nicht vergisst. Deswegen auch diese Suche nach dem sogenannten inneren Kind. Da kann man ja polemisch fragen, ist es das Dreijährige oder der 14-Jährige? Und das ist toll. Und ich finde das wichtig, dass man sich auch immer fragt, was macht eigentlich mein Leben sinnvoll und was macht es reich? Und wofür kann ich dankbar sein? Und wofür muss ich vielleicht auch demütig sein? Was muss ich ändern? Das sind ja alles Fragen, die damit verbunden sind und die früher ja auch ganz stark mit der religiösen Tradition zu tun hatten. Dass man sich immer wieder genau gefragt hat, wo biege ich hier eigentlich ab? Ich glaube, der Druck ist deswegen so groß, weil es keinen Rahmen mehr von außen gibt. Also man muss das jetzt auch selber beantworten, während es lange so war, dass andere das für einen beantwortet haben. Und das war natürlich auch ein Zeichen von Unfreiheit.
Ja, das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass eigentlich das wie so eine Zäsur stattgefunden hat. Das ist ja dann auch wiederum in unserer individualisierten Gesellschaft. Man hat schon diesen ganzen Druck, irgendwelchen Bildern zu entsprechen, selber oder vielleicht durch den Druck der Gesellschaft. Und dann jetzt auch noch die Eigenverantwortung an mir selbst zu schrauben, beziehungsweise ne, du bist deines eigenen Glückes Schmied. Geht das, weil du das eben angedeutet hast, ja, geht das auf Kosten der Kirchen, der Religion, weil man das früher eher abgegeben hat und mit so dieses, ne, du kannst nicht tiefer fallen als in meine Hand, dieses Verlagern auf Vertrauen auf Gott, anstatt zu sagen, okay, ich muss mich selber drum kümmern, um mein Seelenheil.
Also in erster Linie kann man schon sagen, dass die Suche nach Gott ja auch immer die Suche nach mir selbst ist. Deswegen finde ich das erstmal an dieser Stelle die falsche Alternative. Aber natürlich ist es so, dass die Deutungshoheit der Kirchen, aber auch die Angebote etwa der Seelsorge, der Beichte, dieser Art von Entlastung immer deutlicher in den therapeutischen Bereich gewandert ist. Dafür gibt es sehr, sehr viele Hinweise und Belege. Und das erfüllt mich natürlich mit großer Trauer. Was ich aber noch wichtiger finde als die Frage, was institutionell verloren gegangen ist und jetzt an anderer Stelle eingekauft wird, buchstäblich übrigens auch, weil es teilweise sehr teuer ist, dieser Trip zu sich selbst, ist diese Einsicht, jetzt auch mal als Theologin gesprochen, du bist genug. Also jenseits dessen, wie großartig die Reise zu sich selbst ist und der Versuch, Beziehungen heilen zu lassen oder gelingen zu lassen, gute Eltern zu sein, gute Kinder zu sein, ist dieser Anspruch, sich auch psychisch zu optimieren und in irgendeiner Weise einem Idealbild von sich selbst entsprechen zu müssen. Einer, wo ich dann immer sagen würde, also diese religiöse Botschaft, du bist genug. Mhm. Und du kannst möglicherweise auch mal auf der Couch liegen und einfach 5 Minuten schlafen, statt über dich selber nachzudenken. Das ist wichtig, weil ich merke, dass das jedenfalls bei manchen Menschen, mit denen ich auch darüber im Gespräch bin, dazu führt, dass man von einer Therapie zur andere, zu einem Selbsterfahrungstrip zum nächsten geht. Immer auf der Suche nach etwas, was man noch nicht gefunden hat. Und das erzeugt natürlich eine große Unzufriedenheit. Und deswegen ist diese Einsicht, es ist genug und du kannst was zurücklassen. Du musst nicht alles immer weiter mit in deine Zukunft schleppen. Eine zentrale religiöse Botschaft, die möglicherweise aber in den Kirchen nicht deutlich genug geworden ist, sodass Menschen sich dann überlegen, diese Entlastung woanders zu suchen.
Ja, habe ich dann auch gerade gedacht, ja, dass es ja eigentlich eine schöne Botschaft ist und dass ich die auch länger nicht mehr zusammen mit Kirche zusammengebracht habe. Aber ja, wenn du sagst, dass das eine zentrale Aussage ist, klar, da würde man sie bekommen.
Ein Riesending in Beziehungen, aber auch in Bezug zu den Kindern und Eltern. Das merke ich auch in Trauergesprächen. Deswegen auch sehr therapienah, Umgang mit Versagen, mit Betrug, mit Schuld, mit schuldig werden, aber auch mit der Schuld, die andere bei einem angerichtet haben. Das ist ein riesengroßes Thema, das Menschen wirklich verzweifeln lässt. Und das ist eigentlich ursprünglich das Thema des christlichen Glaubens, zu sagen, du kannst davon loslassen.
Ja. Wobei natürlich auch an der, weil du am Anfang gesagt hast, großes Feld, auch da, inwiefern das funktioniert, wenn man große Probleme hat, was weiß ich, Essstörung oder auch da wieder dunkle Gedanken, Depressionen, also ne, dann muss man ja schon eher in Richtung Therapie gehen.
Klar, es gibt auch einen großen Unterschied zwischen Seelsorge und Therapie und gute Seelsorgende wissen das auch genau zu beschreiben und wann sie an ihre Grenzen kommen.
Aber es ist trotzdem dahinter weiter für mich die Frage, inwiefern man sich dieses Abgeben an eine fremde, vielleicht eher unbekannte Macht oder selber diesen Schlüssel in die Hand auch nimmt. Vielleicht kann man es ja parallel, vielleicht kann man ja beides tun, verstehst du? Den Schlüssel in die Hand nehmen und zu sich selbst auf den Weg machen und die Religion dabei nicht vernachlässigen oder die Spiritualität vielleicht.
Ich würde das als religiöser Mensch auch so beschreiben, dass meine religiöse Überzeugung ja überhaupt nicht sagt, dass ich nicht auch therapeutische Hilfe bräuchte an bestimmten Punkten. Und das gilt ja auch allgemein. Mir geht es nur darum, dass es so eine Ausweich- oder Veränderungsbewegung gegeben hat und dass aber auch da man überlegen muss, wo sind eigentlich die Grenzen? Und für mich liegen die Grenzen da, dass es auch sowas wie eine psychischen Selbstüberforderungsanspruch gibt, weil man jetzt auch noch super clean und authentisch mit sich selbst im Reinen sein muss. Und das hat zum Beispiel zur Folge, und das finde ich ein ganz heikles Thema, dass man überlegt, von welchen Menschen muss ich mich eigentlich trennen? Also welche Beziehungen muss ich eigentlich lösen? Und dann wird sehr schnell von toxischen Beziehungen geredet. Und die gibt es. Es gibt furchtbare Beziehungen, in denen Menschen gefangen sind, narzisstische, gewalttätige, auch psychisch gewalttätige Beziehungen. Aber dann gibt es auch Beziehungen zu Menschen, die einfach nicht so sind wie man selbst und in deren Verantwortungsbereich man aber lebt. Und wenn mir dann jemand sagt, und das habe ich gerade vor 2 Wochen wieder erlebt, ich trenne mich von allen Menschen, die mir nicht gut tun.
Ja.
Für diesen Moment. Dann wird deutlich, hoffentlich, wo in meiner Perspektive Missverständnis.
Und dann haben wir eine Antwort, finde ich, heute auch schon gefunden auf die Frage, wo man es eventuell übertreiben, überdrehen kann. Insofern verstehe ich deinen Hinweis auf die Gefahren. Ich erzähle ja immer ganz gerne so ein bisschen aus meiner Lebensrealität und bin jetzt Mitte 40. Kinder sind so aus dem Allergröbsten raus. Und ich merke in meinem Umfeld, die alle so alt sind wie ich und auch Familien gegründet haben, dass da so ein bisschen so dieser Punkt erreicht ist, okay, man ist nicht mehr so ganz gefordert und abgelenkt von all dem, was zu tun ist. Gleichzeitig ist man schon ein bisschen erwachsener geworden und man merkt, was man sich da eigentlich für einen Partner angelacht hat, beziehungsweise der Partner merkt es umgekehrt auch. Und ich habe das, ist bei mir im Umfeld geht das gerade so los mit diesem Paarberatung, ja, dass man sich da Hilfe holt, weil man immer in irgendwelchen Sackgassen landet, aus dem man selber nicht mehr rauskommt. Und weit, also das ist definitiv in meiner Lebenswelt, vielleicht ist es auch eine Bubble, können Sie uns auch gerne rückmelden und schreiben, bleibmensch@ndr.de, dass das inflationär gerade sehr stark ist, da eine Verunsicherung und aber auch die Bereitschaft, sich Hilfe zu holen.
Ich würde das so teilen und ich würde auch sagen, dass es auch für andere Lebens- und Altersphasen so ist, also für deutlich jüngere Leute. Es geht übrigens bis weit in den Beruf, wo dieses Coaching ja auch ein riesengroßes Geschäftsmodell geworden ist, weil auch da Menschen den Eindruck haben, wenn ich eine Führungsposition haben will, muss ich mich erstmal von Beratung umstellen, damit ich das auch gut mache. Es gibt ganz andere Unternehmensmodelle und auch da spielt Beratung Beobachtung, wenn man so will, auch das Liegen auf der Couch, eine große Rolle, eine viel größere, als sich viele klar machen. Und im Privaten ist es zum einen so, dass es ja diese Übergänge gibt, wo man merkt, etwas ändert sich im Leben und das führt dazu, dass man sich nochmal neu mit sich selbst auseinandersetzen muss. Die Beziehung ist nicht mehr frisch, man hat plötzlich mehr Zeit miteinander. Das gilt auch für Menschen, die dann in diese Ruhestandsphase kommen. Auch da ist Beratung ganz stark mittlerweile gewollt.
Also ja, klar. Weil auch nochmal so ein Bruch stattfindet.
Also die Paare, die dann noch zusammen sind, stehen da vor der großen Herausforderung. Was machen wir eigentlich, wenn wir uns plötzlich von morgens bis abends sehen? Und das ist in der Tat ja eine ziemliche Herausforderung, weil man so in der Regel ja noch nie gelebt hat. Und deswegen würde ich nicht sagen, das ist jetzt was für die 25- bis 45-Jährigen, sondern das ist ein Trend insgesamt in dieser Gesellschaft, auch eben mit dieser Option. Ich könnte ja auch nochmal ganz anders leben, das darf man nicht vergessen, weil für viele die gesellschaftlichen Zwänge eben nicht mehr so groß sind. Und diese fragilen Lebensphasen gut beraten zu lassen von außen, finde ich super. Die Gefahr besteht für mich eher darin, dass man nur noch darum kreist und den Eindruck hat, dass die ganze Welt sich um einen selbst und das eigene innere Glück dreht. Da werde ich dann skeptischer, auch wegen dieser Überlastungsfunktion und der Frage, welchen Idealbildern will ich da eigentlich entsprechen? Also mein Leben jedenfalls, wird nie Instagrammable sein, da bin ich mir relativ sicher. Also es wird sich nie abbilden lassen in so idealen beigen Welten.
Also dass man sich, ich hatte gerade das Bild wie so eine, die Erdachse, die durch mein eigenes Rückgrat durchgeht, dass man sich einfach ein bisschen doch zu sehr um sich selbst dreht.
Die Gefahr besteht jedenfalls darin, dass man sich um sich selbst dreht und wer sich um sich selbst dreht, bewegt sich zwar, aber ja nicht nach vorne. Und deswegen finde ich wichtig, dass man dann irgendwann zu diesem Moment kommt zu sagen, dann ändere ich jetzt was, dann probiere ich was aus, dann gehe ich ein Abenteuer ein. Aber was ich beobachte ist, dass die Gefahr eben besteht, dass Leute auf dieser Couch, in dieser Couch-Situation verbleiben und dadurch auf seltsame Weise hochreflektiert unglücklicher werden. Und da gibt es dann manchmal auch Herausforderungen von außen, einfach mal was für andere machen. Das führt dann manchmal dazu, dass man sich bei den anderen besser wiederfindet mit sich selbst, als nur in dieser Dauerschleife. Das soll in keiner Weise Beratung, schon gar nicht Psychotherapie oder Seelsorge entwürdigen, sondern ich bin ja heute die Schattenfrau für das Thema. Und was mir auch ganz wichtig ist, das sind diese Übergangsphasen, also die wichtigste Übergangsphase, wo ich merke, dass sich was verändert, ist der Umgang mit Trauer. Auch sehr stark mittlerweile pathologisiert. Also wenn Menschen mehr als 3 Monate in tiefer Trauer verschwinden, wird ihnen sofort die Psychotherapeutin empfohlen. Aber Trauer ist ja erstmal gar kein psychiatrisches oder medizinisches oder auch nur psychisches Phänomen in dem Sinne, dass man sagen muss, du bist nicht normal, sondern eigentlich ist Trauer normal. Und es gab mal eine Zeit, da durfte man einfach ein ganzes Jahr im schwarzen Kleid rumlaufen und alle hatten Respekt davor. Jetzt ist es so, dass man nicht nur permanent beraten wird, das merke ich auch gerade, wenn ich Trauerbegleitung mache, wie auch gerade jüngere Trauernde, die ein Kind verloren haben oder die Partnerin beschreiben, dass ihre ganze Umwelt ihnen permanent empfiehlt, welche Beratung sie jetzt in Anspruch nehmen müssen. Und dabei wollen sie einfach mal trauern, wie sie wollen.
Ja, auch ein guter Punkt. Und das ist ja das, was wir am Anfang gesagt haben, dieses Inflationäre. Deshalb hatte ich das so zugespitzt gesagt, die therapierte Nation. Also wenn man sich jetzt schon in Sachen Trauer auch bitte einmal therapieren lassen soll, dann haben wir ja genau da diesen Wachstum, und den wir jetzt mal kritisch beleuchten wollen. Ich habe noch ein bisschen Sorge, dass wir einen Aspekt noch nicht drin hatten, weil viele vielleicht am Anfang der Folge auch gedacht haben, okay, das Klassische ist ja die Psychotherapie. Ich würde sagen, damit ging ja diese Nabelschau vielleicht auch historisch gesehen los, dass man ja sich mit sich selbst befasst und Probleme auch lösen will. Also und da habe ich noch mal geguckt, wann ist eigentlich der Punkt erreicht, weil wir jetzt gerade über Eheprobleme gesprochen haben, über Trauerarbeit, aber wann ist eigentlich da es sinnvoll, sich Hilfe zu holen? Und das wollte ich auch noch mal der Vollständigkeit halber erwähnen, falls Sie auch einfach durch eine richtig schwierige Phase gehen. Also sobald man das Gefühl hat, dass Sorgen den Alltag bestimmen und man dadurch anhaltende Einschränkungen hat, also zum Beispiel Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Motivationsverlust, Übellaunigkeit, Angststörung, Essstörung, also wenn das so eine pathologische Seite bekommt, so im Sinne von krankhaft extrem abnormal, dann ist, ne, weil wir, du bist ja heute, du sagst, die Schattenfrau, du bist heute so ein bisschen, du siehst das von der kritischen Warte. Da ist das schon dann gut und richtig, sich Hilfe zu holen. Und man sagt übrigens, dass der schwerste Schritt der erste ist, und zwar das Eingeständnis, professionelle Hilfe zu benötigen.
Das sehe ich ganz genauso. Mhm. Und deswegen darf auch nicht der Eindruck entstehen, dass ich hier als diejenige, die die Schatten benennt, das in irgendeiner Weise verharmlose. Ganz im Gegenteil. Es gibt ja auch sehr unterschiedliche Leidenszustände, in denen auch sehr unterschiedliche Formen der Therapie bis hin zu psychiatrischen Hilfe nötig sind. Und da muss man ja auch ganz nüchtern sagen, wir reden einerseits von so einer Inflationierung therapeutischer Grundbegriffe. Wir haben aber einen massiven Mangel an Therapieplätzen, ganz besonders für Kinder und Jugendliche.
Ja.
Der Deutsche Ethikrat, in dem ich ja bin, hat sich da schon auch mal in einem Papier, in einer Stellungnahme Gedanken gemacht. Und deswegen habe ich mich sehr intensiv nochmal mit dieser Notlage beschäftigt. Deswegen haben wir eine fast obszöner Gleichzeitigkeit. Eine Entwicklung, die sagt, wir haben viel zu wenig Möglichkeiten, wo Menschen sich Hilfen holen können. Das erzählt übrigens auch die Telefonseelsorge, die Menschen ja auch in solchen heiklen Situationen anonym begleitet, dass man eigentlich viel mehr Möglichkeiten bräuchte, Menschen jenseits akuter Nothilfe therapeutisch begleiten zu lassen.
Die es übrigens auch für Kinder und Jugendliche gibt.
So ist es. Einschub. So ist es und auch massiv nachgefragt ist übrigens. Und auf der anderen Seite eben diesen ganzen Bereich von Coaching, Beratung, was wirklich was anderes ist.
Ja.
Und auf diese Unterscheidung hinzuweisen, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Und man braucht das eine wie das andere, aber es sind wirklich unterschiedliche, auch fachlich und professionell unterschiedlich begleitete Bereiche.
Nochmal auch an dieser Stelle dann für Sie der Hinweis, ich hatte gerade gesagt, der erste schwerste Schritt ist das Eingeständnis, dass man professionelle Hilfe braucht. Danach ist eigentlich fast die noch größere Hürde, dass man der Weg zum Therapieplatz, der ist oft in Irrweg, Irrgarten aus Anrufbeantwortern, Absagen, Wartezeiten, Formularen. Und häufig ja auch teuer, also kostet ja auch Geld. Ich habe aber da wirklich eine tolle Grafik gefunden, die das ganz toll erklärt. So eine PDF, die können Sie sich runterladen mit Pfeilen und Erklärungen, so Schritt für Schritt. Was ist mein Zustand? Wo muss ich als nächstes hin? Was passiert dann in der Folge? Muss ich diesen Weg gehen, einen anderen Weg gehen? Also sollte Sie das interessieren und Sie sind auf der Suche, gehen Sie mal ins Internet, geben in den Suchbegriff ein, Zeit.de, denn auf der Seite der Zeit ist diese PDF, Zeit.de, so finden Sie einen Therapieplatz. Und dann auf Enter drücken und dann finden Sie sofort diese PDF mit diesem Hinweis. Und das hängen wir Ihnen auch nochmal in die Shownotes, können Sie unten angucken und draufklicken direkt. Finde ich zum Beispiel ein toller Hinweis, dass man am besten, also klar, gleich anrufen soll und am Anrufbeantworter man die Sprechzeiten erfährt. Cooler Hinweis, wenn nicht, versuchen Sie es 10 Minuten vor einer vollen Stunde, denn Therapiesitzungen beginnen meist zur vollen Stunde, dauern 50 Minuten. In der verbleibenden Zeit, in den 10 Minuten, ist Luft für Anrufe. Also das steht da zum Beispiel auch drin und ich glaube, das ist eine sehr hilfreiche Sache. Apropos Zeit, also die Zeitschrift, die Wochenzeitung, die haben neulich auch nochmal die Leser und Leserinnen aufgefordert, aus ihren Therapien Sätze zu schicken, die denen weitergeholfen haben. Also zentrale Sätze aus der Therapiearbeit, die die Leser und Leserinnen jeweils hatten. Und wenn man, ich habe ein paar ausgesucht, 5 Stück, wir können die ja mal durchgehen, weil ich dachte, das sind Themen, die viele Leute haben. Und weil wir uns Gedanken machen über Sinn und Unsinn von Therapien, dachte ich, ja, ist schon interessant, am Ende mit so einem Satz nach Hause zu gehen. Zum Beispiel Satz Nummer 1. Seien Sie glücklich, enttäuschen Sie Ihre Eltern. Da habe ich auch gedacht, ja, okay, alles klar. Oder wer loslässt, hat 2 Hände frei. Ich sehe schon, da, also, es ist immer so ein bisschen, die Grenze ist fließend, ne? Zu so ein bisschen so diesem Guru-mäßigen Coaching, ja, aber trotzdem glaube ich auch.
Ich mag das ja, dass dir das so gefällt.
Ja.
Deswegen traue ich mich fast jetzt gar nicht, was zu diesen Sätzen so sagen.
Du kannst da gerne raufspringen. Sag mal.
Ja, natürlich stimmen die alle irgendwie. Aber was heißt das denn genau? Also seine Eltern zu enttäuschen. Es gibt Menschen, die sind schon zutiefst enttäuscht von ihren Eltern. Und für die ist das möglicherweise einfach die falsche Folie. Und deswegen ist das okay. Diese Plakate kann man sich alle als Postkarten aufhängen oder man kann sie in seinen sozialen Medien posten. Ich glaube nur, dass Lebensgeschichten und Biografien einfach immer komplizierter sind als diese Sätze. Und für die einen mag das schön sein und man kann sich daran helfen. Andere brauchen möglicherweise was anderes.
Ja, den nächsten Satz, den hätte ich mir zum Beispiel in mein Büro gehängt. Das Leben ist ein Marathon, man gibt nicht bei Kilometer 25 Vollgas. Ich habe zum Beispiel gerade den Eindruck, dass ich bei Kilometer 25 bin und ich bin am Strampeln und gebe Vollgas. Und ich denke dann schon, doch, okay, könnte man so ausklammern, würde als Folie für mich sogar funktionieren. Oder zwei habe ich noch, die musst du jetzt noch durchstehen. Sie müssen die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufgeben.
Das ist ein interessanter Satz, weil der in der Tat bedeutet, dass das intensive Nachdenken über die eigene Lebensgeschichte natürlich nicht dazu führt, dass man irgendetwas ungeschehen machen kann, sondern man muss sich damit in irgendeiner Weise versöhnen oder auseinandersetzen. Mhm. Welche Zeit es dafür braucht, das ist in diesem Satz aber auch noch nicht gesagt, denn das kann eine ganze Lebenszeit brauchen. Ich finde übrigens, also wenn ich mal so einen Kurzsatz dazu sagen darf, für mich sind es zwei und die sind eigentlich zutiefst geprägt von der christlichen Überzeugung, klingen aber gar nicht so. Das eine, du bist genug.
Ja.
Und das andere ist, was wäre, wenn es doch möglich wäre?
Was wäre, wenn es doch möglich wäre?
Also
ach so,
gegen
wenn man
so einen
zweifelt
Grundfatalismus im Leben. Zu sagen, wo kommt eigentlich die Hoffnung her, dass Dinge noch ganz anders werden können? Dieser Möglichkeitsraum, dieser Horizont, den ich auch mit dem Wort Gott verbinde oder mit dem Wort Segen. Was wäre, wenn es doch möglich wäre? Weil viele ja den Eindruck haben, ich stehe vor so einer Betonmauer und weiß gar nicht, ob danach noch irgendetwas kommt, was auch nur ansatzweise gut wäre. Das ist ja auch so eine Grundbefindlichkeit insgesamt. Und deswegen würde ich diese beiden Sätze dann noch dazu liefern.
Finde ich gut.
Und die sind übrigens kostenfrei.
Ja, ich wollte gerade fragen, hast du die selbst abgeleitet aus deinem Theologiestudium oder stehen die in
Nein,
der Tat so im Buch
Teil
der Bücher?
Teil meiner pastoralen Praxis. Aha. Und die sind im Grunde das Ergebnis dessen, was man theologisch Rechtfertigungslehre nennt. Also Gott guckt uns so an, als wären wir genug. Das ist schwer zu verstehen, aber das kann man vor dem Spiegelbild manchmal ja auch mal einüben. Du bist genug.
Ja.
Und das andere, das, was man Zuversicht nennt, also diese Kraft, dass egal wie verletzt oder blöd oder auch gescheitert man sich selber wahrnimmt, es die Hoffnung gibt, dass sich das Leben eben ändern kann, dass es sowas wie Versöhnung gibt, dass es sowas wie Verzeihung gibt, dass es sowas wie neue Perspektiven gibt. Und dazu braucht es manchmal die Couch und manchmal einfach dieses Ich probier mal was aus und geh mal ins Risiko. Das ist in Ordnung so, wenn ich daran scheitere, denn ich bin ja genug.
Du hast so ein Talent, in Richtung Ende der Folge immer so das so abzubinden. Ich finde, das kann man so schön stehen lassen. Aber ein Satz, ich hatte ja gesagt fünf. Einen habe ich noch.
Raus damit.
Ich bin ja Ping-Pong hin und her. Den setze ich bewusst auch ans Ende. Einer dieser Merksätze, die man sich auf eine Postkarte dann zu Hause an den Kühlschrank heften kann. Es gibt Dinge, an dem man arbeiten kann und Dinge, die man annehmen muss.
Auch das könnte ein sehr schöner theologischer Satz sein. Und deswegen ist es schön, dass du ihn jetzt zum Abschluss dieses Podcasts verschickst.
Ja, ich bin gespannt, was Sie von dieser neuen Folge halten. Also welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit Therapien? Wir haben uns jetzt ja gerade Gedanken gemacht, Sinn oder Unsinn. Schreiben Sie uns sehr gerne an bleibmensch@ndr.de. Wir freuen uns über jede einzelne Mail. Übrigens, letzte Folge, Petra, über Treue. Du erinnerst dich? Carola hat uns da geschrieben. Da hat ihr besonders gefallen, die Folge. Und sie sagt, sie hat immer in offenen Beziehungen gelebt. Und das haben die hinbekommen. Oder das hat sie hinbekommen. Entzweit hat sie die politischen Differenzen, also in ihren Beziehungen. Da ging es dann um verschiedene politische Ansichten. Und das war eigentlich das, was die auseinandergebracht hat, wenn ich das richtig verstehe, Carola. Sie sagt, ich denke, es gibt eine Treue im Herzen, unabhängig von Seitensprüngen. Erst wenn glaubens- oder weltanschauliche Konflikte auftreten, ist eine Beziehung nicht mehr zu retten. So war das jedenfalls bei uns. Ja, Carola, ganz herzlichen Dank für diesen Gedanken nochmal nachträglich zur Vorfolge. Wie gesagt, schreiben Sie uns auch sehr gerne zur aktuellen Folge über Therapien. bleibmensch@ndr.de. Petra, diese Folge, die gibt's noch wo zu hören? In der ARD-Audiothek?
In der ARD-Audiothek.
Und da können Sie uns auch,
wie
gesagt, abonnieren.
Und die findet man auch ganz leicht, überraschenderweise.
Das stimmt. Einfach ARD-Audiothek, bleib Mensch suchen. Und wollen wir noch einen Tipp geben für eine weitere Folge? Sie können auch bei den Kollegen von Deutschlandfunk mal reinhören, wenn Sie auf der ARD-Audiothek unterwegs sind. Und zwar heißt die Folge Therapieland. Das schauen die Journalistin Pia Rauschenberger und der Psychotherapeut Thorsten Partberg hinter die Kulissen der Psychotherapie und erzählen Geschichten, die normalerweise eigentlich hinter den geschlossenen Türen der Psychotherapie passieren. Aber in diesem Falle dann mal nicht. Therapieland und Bleib Mensch finden Sie in der ARD Audiothek. Petra, das war eine schöne halbe Stunde mit dir auf der Couch.
Ja, und jetzt bin ich auch einigermaßen wach. Du schaffst es immer, dass ich wach bin am Ende.
Wir hoffen Sie auch. Wie gesagt, hören Sie die Folge gerne nochmal nach in der ARD Audiothek. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin, machen Sie es gut.
Ciao.
Bleib Mensch. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Mit Arne Torben Vogts und Petra Bahr.